Deutschlandfunk. Freistil.
Kosmos Bürgersteig. Spaziergänge um den Block oder vom Aufgehen der Augen. Von Egon Koch.
Das Schöne in Ottensen ist, dass ich in einer Großstadt lebe, aber auch gleichzeitig wieder in einer Kleinstadt. Ich bin Gerrit Sponholz, 55 Jahre alt, lebe seit fast 20 Jahren in Ottensen. Bin von Beruf Redakteur bei einer Tageszeitung und liebe meinen Stadtteil.
Wir sind jetzt am Spritzenplatz, unser Ausgangspunkt bei der Statue mit den zwei Marktfrauen.
Der Spritzenplatz ist insofern interessant, als er die Form eines Marktplatzes erfüllt. Hier treffen sechs Straßen aufeinander und wenn ich mir die Geschäfte angucke, die sich um den Platz ranken, ist eigentlich alles vertreten, bis auf eine Kirche, was eine Kleinstadt zu bieten hat. Angefangen bei einer Bank, bei einer alten Kneipe, in der man auch noch rauchen kann, in einem kleinen Nahversorger, der bis in die Puppen auf hat. Wir haben ein Café auf der anderen Seite, wir haben einen Telekommunikationsladen und, was natürlich nicht fehlen darf, gegenüber einen kleinen Markt.
Wir gehen jetzt eine bestimmte Strecke und ich habe ja die Annahme oder die Erwartung, dass Menschen, mit denen ich hier längs gehe, dass jeder so aus seinem Beruf heraus guckt.
Ich bin Ingeborg zu Schleswig-Holstein, bin Künstlerin und gehe gerade in Ottensen spazieren.
Der Anfang ist ja direkt hier schon Kunst. Wenn wir uns umdrehen, ist da eine Skulptur. Das ist eine kleine Skulptur mit zwei Marktfrauen oder zwei Frauen zumindest. Was sehen Sie da?
Also ich sehe ein Tor, durch das eine Frau schreitet und die andere sitzt davor. Die andere sieht ehrlich gesagt ziemlich deprimiert aus. Die Gehende sehe ich das Gesicht nicht. Ich denke mal, dass sich der Künstler irgendwas mit Tor zur Welt gedacht hat, wie Hamburg das immer macht. Und es ist eine sehr freundliche, menschenzugewandte Skulptur, weil sie auch in menschlichem Maß ist. Diese Frauen haben eigentlich die Größe eines normalen Menschen. Das heißt, die stehen nicht auf einem Sockel, wie eigentlich immer Skulpturen gestanden haben. Diese sind nicht, sondern sind wirklich die Marktfrauen, die genauso gut die nächste Frau, die am nächsten Tisch sitzen könnte.
Ich bin Eberhard, habe beruflich mit Aromen zu tun, von daher riechen gehört mit zu den Hauptbeschäftigungen. Also die Welt auch mit der Nase wahrzunehmen, finde ich eine hochspannende Geschichte. Da sind zum Teil auch eine Menge Informationen mit drin. Wir stehen ja hier schon ein paar Minuten und mittlerweile sind hier schon diverse Wolken vorbeigekommen. Also eben war hier zum Beispiel eine Wolke, als wenn jemand die Kloake aufgemacht hätte. Also es roch nach Kläranlage und ein bisschen fäkalisch. Die Wolke ist jetzt wieder weg.
Da hinten sind Bauarbeiten, da ist die Erde aufgerissen, vielleicht kam da was her.
Der Wind kommt aus dieser Richtung, das könnte schon sein, dass es von daher kommt. Und mit Geruch und Wind ist es fast ähnlich wie mit Geräuschen. Oder? Also je nach Windrichtung nimmst du mal den Hamburger Hafen wahr oder auch nicht. Und beim Geruch, klar, die Moleküle werden ja mit der Luft fortgetragen.
Ich heiße Martin Tingwall und ich bin hergekommen nach Hamburg 99. Ich wollte eigentlich 2 Wochen hier bleiben und ja, jetzt stehen wir hier. Ja.
Schön, du bist Musiker.
Ich bin Musiker, genau. Ich habe eine Trio gegründet 2003, Tingwall Trio.
Der Sound von Hamburg?
Der Sound von Hamburg ist auf jeden Fall der Hafen. Das ist ein tiefer Sound. Das ist ein tiefer, kraftvoller Sound, wo der Container gefüllt wird, transportiert wird, wo das Schiff entladen und geladen wird. Das ist so für mich eigentlich der Grundsound in Hamburg. Das ist der Hafen, das ist, was die Stadt für mich am Deutschland ausmacht. Hier ist der Sound, das ist der Menschen. Das ist die unterschiedliche Sprachen, die Gläser deklären, ein Fahrrad fährt vorbei, dann kommt mal ein Moped, eine Vespa.
Mein Name ist Johanna Iversen, ich bin Architektin.
Wir stehen am Spritzenplatz. Was nimmst du wahr, wenn du jetzt hier diese Straßenflucht runterguckst?
Ich sehe, dass das eine enge Geschäftsstraße ist. Geschlossene Bebauung, würde die Fachfrau sagen. Relativ schmale Bürgersteige. Ich sehe da dieses querstehende Haus ganz am Ende, das die Straße begrenzt oder den Straßenraum. Mir fällt vor allen Dingen dieser Aufbau auf dem Haus am Straßenende. Dieses glashausartige Zusatzteil, das früher nicht da war. Und dann ist es für mich eine sehr vertraute Straße, weil ich ja einmal die Woche hierher komme. Also ja, ich gehe einmal die Woche hier zum Yoga.
Also eine vertraute Umgebung, vertrauter Weg. Also das ist ja auch das, was ich versuche herauszufinden. Wie schafft man in einer vertrauten Umgebung doch Dinge wahrzunehmen, nicht blind in der Gegend rumzulaufen? Was glaubst du, mit was hat das zu tun, dass man da ein bisschen abstumpft?
Also, ich glaube, da gibt es Theorien, wahrnehmungspsychologische Theorien, die darauf hinauslaufen, dass das so eine Art Überlebensstrategie ist. Also, dass einem gerade die vertraute Umgebung ermöglicht, sich auf wesentliche Veränderungen und Gefahren zu konzentrieren.
Mein Name ist Barbara Hömberg, ich bin 61 Jahre, wohne über 30 Jahre hier im Viertel und konnte früher gut sehen. Und inzwischen, seit ungefähr 15 Jahren, bin ich von einer zunehmenden Seheinschränkung betroffen. Das nennt sich Retinitis pigmentosa, eine ziemlich seltene Augenerkrankung, die das Gesichtsfeld langsam, aber zunehmend verkleinert und was es für mich schwieriger macht, in einem Kosmos wie Ottensen klarzukommen und mich zurechtzufinden.
Wenn man so gewohnte Wege geht, also wir Menschen, die Augenlicht haben, wir rennen ja blind durch die Gegend, mehr oder weniger, weil wir irgendwas im Fokus haben und so weiter und so fort. Also wir nehmen sehr wenig wahr, wenn wir vertraute Umgebung haben, ne? So wenn wir irgendwo zu Hause sind. Und Sie müssen alles wahrnehmen, alles neu entdecken.
Die Kunst besteht, glaube ich, darin, das zu bewältigen. Der Weg zum Einkaufen, das ist eher dann wirklich anstrengend. Also man muss sich jedes Mal wieder überwinden. Ne? Das wird zumindest stärker, weil man nicht so entspannt mal eben schnell ein Brot holen kann, sondern nie weiß, was passiert jetzt und wem trete ich jetzt auf die Füße oder wo stolper ich oder so. Diese Auseinandersetzung mit dem Thema und das Annehmen und sich trotzdem raustrauen und sich dem immer wieder stellen, das ist die Kunst, glaube ich.
Mein Name ist Norbert Stülken. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und seit 35 Jahren in Oldenburg. Dort habe ich studiert Biologie und bin dort in der unteren Naturschutzbehörde beschäftigt.
Dieser Blick jetzt die Ottenser Hauptstraße runter, was fällt dir da so auf?
Auf den Straßen herrscht ein reges Leben, also insbesondere auf den Fußwegen. Und was wir halt auch feststellen, beidseitig der Straße sind parkende Autos, was natürlich den Blick einschränkt, meiner Ansicht nach. Es steht halt hier viel Blech rum. Aber wir sehen auch allerdings nur so 3 bis 4 Bäume, Straßenbäume, die so ungefähr 10 Jahre hier stehen. Die Geschäfte wollen natürlich gerne in der Regel, dass hier viele Parkplätze sind. Das heißt, jeder Baum bedeutet, ein potenzieller Parkplatz muss dann aufgegeben werden.
Die Ottenser Hauptstraße wurde neulich in einer Zeitung der Latte Macchiato Boulevard genannt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Viel Treiben, eine Einbahnstraße, Kopfsteinpflaster, viele Menschen unterwegs, die zum Einkaufen gehen, die in Cafés sitzen, die Geld abheben bei der Bank oder auf jemanden warten.
Jetzt gehen wir die Ottenser Hauptstraße rum.
Die Straße ist geprägt durch Gleichartigkeit, was natürlich auch sehr schön ist. Also der Fußweg ist überall breit, der ist weitestgehend auch frei begehbar. Hier und da steht mal eine Mülltonne. Aber was ich auch immer wieder interessant finde, das sage ich jetzt nicht als Biologe, sondern einfach, wenn man mal drauf achtet und nach unten schaut, egal wo ich bin, in jeder Stadt, man sieht überall plattgetretene Kaugummis.
Du kennst ja bestimmt diese Berliner Bürgersteige mit diesem tollen Belag, mit diesen großen Granitblöcken und so. Ne? Das ist mein absoluter Lieblingsboden. Also Straßenbelag für Bürgersteige. Das finde ich so toll. Auch diese Patchwork-Muster, die sich da ergeben. Mal ein bisschen Kopfstein, dann wieder diese großen Blöcke. Dann ist irgendwo mal was Neues reingeflickt. Finde ich super. Und das finde ich schade, dass das hier nur diese ganz normalen, immer gleichen 50x50 Gehwegplatten sind.
Und was hat der Untergrund, auf dem wir gehen, also was hat das für eine Auswirkung aufs Gehen oder auf die Haltung?
Der Untergrund ist natürlich für die Gelenke ist es interessanter als für die Haltung, denn die Gelenke werden natürlich viel doller belastet, wenn der Untergrund hart ist. Hängt aber dann natürlich auch vom entsprechenden Schuhwerk noch ab. Wenn das Schuhwerk dann super weich ist, wie Sneakers oder Laufschuhe, dann ist der Unterschied oder die Belastung für die Gelenke nicht ganz so groß. Es sei denn, man joggt dann wieder, das ist wieder was anderes. Als wenn man jetzt harte Ledersohlen anhätte, dann würde man einfach die Erschütterung immer direkt in die Gelenke übertragen. Mein Name ist Ulrike Bothe, ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin.
Mein Name ist Manfred Sutkus, ich wohne seit 35 Jahren hier in Ottensen und ich bin Handwerker und bin hauptsächlich hier im Viertel tätig als Maurer und Fliesenleger und fühle mich eigentlich ganz wohl hier.
Kennst du diese Strecke und gehst du auf diesen Weg, jetzt die Ottenser Hauptstraße runter?
Das ist mein erster Weg jeden Morgen, weil ich gehe jeden Morgen frühstücken. Ich muss mich erst bewegen, bevor ich zur Arbeit gehe. Und das wiederhole ich wie ein Mantra jeden Morgen. Das ist mein Pilgerweg. Man trifft jeden Morgen dieselben Leute, weil ich gehe fast auf die Minute genau immer zum Frühstücken, weil ich will um 9 Uhr Punkt anfangen zum Arbeiten. Da sind die Kunden auch sehr froh, dass ich nicht um 7 Uhr anfange. Und es ist wie so täglich grüßt das Murmeltier. Zuerst fange ich innen drin zum Lesen an und dann, wenn ich Bedürfnis nach Rauchen habe, dann setze ich mich erst raus. Das ist praktisch jeden Morgen so ein Ritual, von dem weiche ich nicht ab. Das ist intuitiv festgelegt alles.
Ich kaufe hier ja viel ein, also hier ist mein Schuster, hier ist mein Bioladen. Das ist so eine Strecke, die ich halt kenne. Trotzdem verändert sich ja der Bürgersteig jeden Tag mit dem, was da drauf stattfindet, ne? Also mit den Menschen und mit der Bestuhlung jetzt, wo es wärmer wird, jede Menge Bestuhlung draußen. Das heißt, der Bürgersteig verschmälert sich für mich.
Es gibt andere Stadtteile, in denen um jeden Quadratzentimeter gekämpft wird. Ist das jetzt Raum für die Öffentlichkeit, also für Fußgänger und Radfahrer und Menschen mit Kinderwagen? Oder ist das kommerziell genutzter Raum? Hier in Ottensen habe ich das Gefühl, es ist sehr eng. Die beiden Bürgersteige links und rechts der Ottenser Hauptstraße sind nur etwa 3 Meter breit. Trotzdem werden Stühle aufgestellt, man zwängt sich aneinander vorbei. Aber ich glaube, das ist auch ein Kontakt, der gesucht wird von den Menschen. Es ist hier auch eine Zone der Entspannung und nicht nur des Kommerzes und der Büros.
Bürgersteig ist ja wirklich schon eine Errungenschaft der westlichen Welt. Ich war in Chennai unterwegs, das ist eine Großstadt in Indien, da gibt es keine Bürgersteige und auch keine Namensschilder der Straßen. Man ist eigentlich verloren in einer 8-Millionen-Stadt, würde ich schätzen. Das ist in anderen Ländern nicht, diesen Luxus hat man in anderen Ländern nicht, den wir hier entwickelt haben. Also dem Fußgänger und dem Radfahrer wird hier Raum geboten. Mein Name ist Andreas Donder, ich bin Werbetexter, freier Werbetexter, auch Buchautor im Nebenjob.
Oha, ja, das war schon die blonde Dame eben. Oh, also quasi, eben war es die blonde Dame, aber jetzt ist es noch intensiver. Ich kann es momentan nicht orten, wo es herkommt, aber es war ein sehr stark kosmetischer Parfumgeruch und das war also brutal, wie manche Leute sich mit einer Aura umgeben, also als wenn sie alles irgendwie um sich erschlagen wollen.
Jeder ist irgendwie mit sich selbst beschäftigt und geht seiner Wege so und erstaunlicherweise geht hier bei der Kreuzung keiner verloren und keiner kommt sich in die Quere. Das ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich drauf konzentriert.
Jeder Mensch geht ja irgendwie anders, oder?
Ja. Einige gehen latschend, andere gehen etwas zügiger. Aber keiner achtet so wirklich darauf, wie er geht. Er geht halt, wie ihm so ist.
Sehen Sie den Mann, der mit dem grauen Haar jetzt gerade mit dem Bart, der so längs geht, schwer bepackt?
Ja.
Das ist da jetzt auffallend. Der hat auch eine Tasche, nicht nur einen schweren Rucksack.
Auf der Seite, wo die Tasche hängt, zieht er natürlich die Schulter hoch. Den Rucksack wird dadurch auf der Seite mehr belastet. An der Tasche hängt noch etwas unten und baumelt und schlenkert gegen seine Beine. Also der ist schon gut bepackt. Und er geht natürlich leicht ab Hüfte nach vorn geneigt, aber auch ein bisschen zur Seite, sodass er ein Gegengewicht bildet für die schwere Tasche, die auf der linken Seite hängt. Hat er die linke Schulter hoch und neigt den Körper ein bisschen nach rechts.
Also es gehen, ausgleichen, wir gucken immer, dass wir im Gleichgewicht sind.
Unsere Augen und die Horizontallinie der Augen, die sind immer Maßstab dafür, dass sich unser Körper dahin anpasst. Egal, welches Gebrechen wir haben, wir sehen immer zu, dass unser Körper sich so organisiert, dass die Augen wieder in Horizontallinie arbeiten können.
Schön. Man sieht oft irgendwelche Schilder.
Ja.
Verkehrsschilder,
Aufkleber,
Verkehrsschilder, Laternenpfähle, was auch immer. Die sind voller Aufkleber mit irgendwelchen Lokalen oder man soll was kaufen oder man soll irgendwo hingehen. Ja. Da oben steht zum Beispiel Altona, Nacken, Uhr, Ohrboten.
Ja, ich frage mich auch manchmal, was hat es damit auf sich? Und wer macht das mit welcher Absicht? Es ist ja praktisch wie so diese Sprayer, die ihre Tags dann hinterlassen, irgendwie was an die Wand sprühen. Ist das offensichtlich eine andere Kategorie von Stadtnomaden, die hier ihre Tags hinterlassen, teilweise? Ich gucke es mir schon an. Also.
Ich bin John Brasch, ich bin Künstler und ganz klassisch im bildlichen Sinne Maler und Lackierer. Es ist viel auch Profilierung und gerade auch, sag ich mal, in jugendlichen Kreisen zeigen, dass man ein besonders großes Gehänge hat, dass man überall seine Sticker verteilt und dass man erkannt wird, dieses Jagen nach Ruhm auf eine kleine Art. Aber es gibt da alles Mögliche, wenn wir jetzt auch hier hingucken, da gibt es sehr viel politische Sticker, Werbung, was ich auch immer noch interessant finde, dass das immer noch gemacht wird, dass so Sticker angeklebt werden und so, weil eigentlich jetzt fast alles leider nur noch übers Internet läuft und dass trotzdem Leute das noch als relevant ansehen. Ich meine, wir stehen jetzt auch davor und gucken es uns an, versuchen etwas zu entziffern.
Ist jetzt da so ein Durchfahrtsverbotsschild, das ist also Einbahnstraße, aber Fahrräder erlaubt unten drunter und dann wird dieses Fahrrad-Erlaubt-Schild benutzt für einen Aufkleber drauf, kein Fußball den Faschisten, das Viertel bleibt dreckig, FC, SP, das ist glaube ich FC St. Pauli und das andere EQT.
EQT, ja, EQT. Hört her wahrscheinlich, ne? Das ist aus der französischen Sprache. Ja, also ich hätte das glatt übersehen, dass das frei ist für Radfahrer, weil das ja alles überklebt ist. Ja, ist wie eine Collage, ne? Man kann sagen Stadtcollage. Unterschiedliche Schichten von Kommunikation, Aussagen. Ja, es ist Kunst. Man kann es als Kunst sehen. Oder man kann sich auch sagen, wie dreckig ist das denn? Aber ich würde es eher als Collagekunst wahrnehmen wollen.
Hier ist eine Wand, die sieht aus wie von dem Künstler Kienholz oder so jemanden. Wäre das perfekte Ready-Made, wo eine Art Rahmen an der Wand ist aus Holz. Da ist ein Teil Spiegel, dann ist ein Holzbrett, was ein bisschen locker und ein bisschen schief ist. So ungefähr, weiß ich, 4/5 der Fläche ist es grün und darunter steht eine Bank mit zwei genau in dem Grün gehaltenen Kissen. Die Bank ist angeschnallt, damit sie keiner stiehlt. Und in der Mitte von der Bank, was ich noch niemals gesehen habe, ist ein Tisch mit einem Aschenbecher. Und wenn man in den Spiegel sieht, ist ja der Witz an einem Spiegel, dass man selber ein Teil des Bildes wird. Also wenn wir uns jetzt vor den Spiegel stellen, sind wir mit dem Mikrofon ein Teil dieses Bildes.
Aber hier stehen trotzdem Mülltonnen. Ich bin irgendwann mal da reingelaufen. Also das wird zunehmend schwierig. Ich kenne das hier und trotzdem laufe ich inzwischen auch an Sachen vorbei. Also ich muss suchen. Nur mit Begleitung, also kann ich entspannt in Schaufenster gucken. Aber ansonsten muss ich gucken, dass ich nicht kollidiere oder dass ich die Eingänge finde, dass ich in den richtigen Laden reinlaufe.
Sehen Sie denn, dass da steht, dass da ein Poller ist?
Ja, da bin ich auch schon gegen gelaufen. Also die merkt man sich.
Gab es denn schon Unfälle so? Es ist gerade so ein Skater vorbeigefahren.
Also so fast Unfälle. Gefallen bin ich schon über Poller, vor allen Dingen in der Dämmerung und Dunkelheit. Da bin ich vorsichtiger geworden und versuche mir das zu merken am Tage, wo die sind. Und bin dann vorsichtiger und auch mit dem Kopf voll so gegen Ampeln oder Verkehr, also Pfosten, ne? Ampelpfosten und Verkehrsschilder. Das war ziemlich am Anfang meiner Sehbehinderung, als ich da noch nicht so gut mit umgehen konnte und einfach auch nicht drauf eingestellt war.
Das war eine Fahrradfahrerin, die Dankeschön gesagt hat.
Ja, ja toll, ne? Aber wir sind ja nette Männer, gehen zur Zeitung. Bis es gehört. Aber es gehört sich eigentlich nicht auf dem Fahrrad auf dem Bürgersteig.
Ich kann mir an den Geräuschen erkennen, also ob mir jetzt jemand entgegenkommt, den ich nicht sehe. Na, also bei Fahrradfahren ist das schwierig, bei Fußgängern höre ich halt die Schritte oder wenn irgendwas geschoben oder gezogen wird, das hört man und kann sich darauf einstellen. Fahrradfahrer höre ich nicht und das ist das Gefährliche für mich. Schnelle Fahrradfahrer.
Wir stehen hier ein bisschen. Wenn man ein bisschen länger guckt, findet man auch angenehme Reize. Knapp 100 Meter weiter werden wir einen Blumenladen sehen. Ich sehe die schon, die Pflanzen. Drüben ist so was Farbiges bei diesem Shop. Das finde ich schön. Ich heiße Holger Oehmichen und ich bin Psychotherapeut.
Es ist morgens so ein Ritual, erst Kaffee, dann Blumenladen, gucken, was gibt es Neues und da kommt schon Freude auf.
Dann lass uns doch mal gucken, was wir heute haben. Wir haben jetzt ganz viele Blumen aufgestellt auf dem Bürgersteig. Was siehst du hier jetzt?
Ja, was mir auffällt, ist eine Klematis, so eine großblühende Klematis. Die wird bei mir auch noch in den Garten reinpassen. Das sind so, und sonst halt die gängigen Pflanzen. Aber was ins Auge sticht, die Klematis.
Die haben jetzt verhältnismäßig viel Topfpflanzen.
Ja, innen drin sind Schnittblumen und hier draußen für die Gärtner die Topfpflanzen.
Das verlockt auch immer, ne? So wenn du Blumen siehst, dann die Nase ranzuhalten. Ne? Ja, genau, die hat ein bisschen was, ist aber noch nicht so deutlich. Das sind auch nicht alles so stark riechende Blüten hier. Hier vielleicht die Rose, mal gucken. Hm? Oh yeah, wow, intensiv. Hm? Gibt ja viele Rosen, die gar nicht mehr riechen, aber die ist extrem stark, super. Hm? Blumenläden innen, die haben auch immer so einen ganz bestimmten Geruch. So was grünlich, erdig, blumiges, also ganz, jetzt kommt er raus. Ja, hier ist er, hier ist er, hier in der in Eingang. Typischer Geruch nach Blumenladen, klasse. Hm? Schön frisch, also sind sehr angenehmer, positiver, vielleicht anregender Dufte.
Hm? Hast du dann so Assoziationen auch, wenn du sowas riechst?
Es kommen Bilder, also Gerüche selbst von der gehirnkognitiven Funktion werden ja eher in niederen, älteren Gehirnregionen zuerst wahrgenommen. Und von daher müssen sie zum Großhirn erst transferiert werden. In dieser Transformation zum Großhirn finden Assoziationen statt. Und deswegen merkt man sich meistens Gerüche über spezielle Situationen, Erinnerungen oder auch über Bilder.
Wir gehen jetzt mal in den Hinterhof. Das ist die Nummer 44. Da steht ein Schild drüber. Vergiss meinen nicht. Lieblingsstücke für Kinder, das sind auch Kinder so abgebildet, das ist eine Baustelle. Da hinten sitzen Leute auf der Bank. Hier sieht man natürlich erstmal hier die alte Kopfsteinpflasterung, die noch weitestgehend erhalten ist. Die alten kleinen Fabrikgebäude, wo wahrscheinlich früher Werkstätten drin waren. Heute sind hier scheinbar auch Werkstätten und Geschäfte. Vielleicht auch vereinzelt Wohnungen. Und hier steht ein Tisch mit einer Bank. Hier scheint auch sich ein Leben abzuspielen. Von der Hauptstraße, wo so viel Verkehr ist, ist hier eine richtige Idylle, wo man sich in der Stadt hier halt sehr schön zurückziehen kann. Posizieren, Die sind natürlich sehr schön jetzt, weil sie jetzt blühen. Und ja, die Wände sind teilweise noch mit Efeu bewachsen oder knöterig. Und das macht das Ganze hier sehr lebenswert.
Hier können noch Vögel leben. Das Problem in Hamburg ist mit dieser modernen Architektur, dass die Vorgärten, die angelegt werden, da kann kein Vogel überleben. In so einem leicht verwilderten Hinterhof, da können halt Amseln und Meisen und Rotkehlchen noch Nester bauen, weil sie was zum Fressen finden.
Ein kleines Flugzeug, das hat man immer und haben wollen. Aber auch Vögel. Ja, schön. Schöner Innenhof. Der Kind da, 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 da. Sie haben ja keine Barriere, wie wir Erwachsene immer. Muss alles so korrekt sein. Ja, schön hier. Schön Innenhof.
Mag man scheinbar Farben. Hier, wir sind gerade an der Ecke Nöltingstraße. Und da gibt es ein Restaurant, das heißt Rehbar oder eine Bar, die einfach in knallrot gestrichen ist mit einem russisch-grünen Sockel. Und irgendwie ist alles fröhlich.
Wir stehen jetzt vor der Rehbar und schauen von Ost nach West, dort ist eine Hauptstraße entlang. Und dann fällt einem auf, dass am Ende von der Straße auf dem 5. Stock ein großer Wintergarten steht. Und es ist so der Hauptblickfang dieser Straße. Das ist ein ziemlich großer Wintergarten und da würde ich auch mal gern drin sitzen.
Woran erkennst du jetzt, dass das ein Wintergarten ist?
Ja, erstmal an den Topfpflanzen, die da oben stehen. Und für einen Lichtschacht ist der Glaskasten da oben zu groß.
Die Ottenser Hauptstraße ist hier so von Jugendstilhäusern geprägt und das ist ein relativ modernes Gebäude. Jetzt gucke ich gerade mal, was hier so drin ist. Das sind also Büros.
Berufsgenossenschaft für Verkehr. Das passt natürlich zu den ganzen Autos, die wir hier gesehen haben. Ne?
Mhm. Aber eigentlich ein modernes Gebäude, ist auch grüne Dächer und soweit ich sehen kann.
Ja, die sieht man hier. Glas, Stahl, viel Glas, ja. Als hier noch nichts war, waren wir sehr dagegen, gegen diesen Bau. Dahinter ist nämlich so ein freier Platz. Da war ich sehr aktiv über viele Jahre lang. Da ist auch dieser Bauspielplatz entstanden. Da war ich maßgeblich mit beteiligt. Und dann bauten sie hier dieses riesige Gebäude für die Berufsgenossenschaft. Ja, fanden wir doof. Na, so schlimm ist es dann doch nicht.
Jetzt haben wir erreicht, Ecke Große Brunnenstraße, Ottenser Hauptstraße und gucken auf den Kemal-Altun-Platz. Was sehen Sie da jetzt so?
Grün, ich sehe vor allen Dingen grün. Das, was mal gewollt war, ne, es soll eine grüne Insel bleiben, sieht von hier so aus, als wenn es voll gelungen wäre. Man sieht ganz viel grün.
Also kann man sagen, Sie haben ja schon was erreicht. Es hätte ja auch sein können, dass das zugebaut worden wäre.
Richtig. Ne? Also Rendite draus machen aus dem Boden, Wohnungen bauen, irgendwelche Geschäftswürde. Und jetzt sehen wir auch, dass da Leute sitzen. Was wir in der Straße nicht sahen, da sind wir dann doch mal auf einer Bank Platz und hält inne. Wunderbar. Und deswegen merkt man auch, dass man solche Plätze braucht dafür. Zum Innehalten, zum... Ja, hier setze ich mich mal hin. Hier ist gemütlich, hier ist schön, hier ist der Ausblick gut.
Stehen hier aus der Ferne ca. 15 bis 20 Jahre alte Bäume. Also kann man halt sehen, dieser Park ist vor 15 bis 20 Jahren gebaut worden. Bäume erzählen natürlich Geschichten. Wir haben hier zum Beispiel gegenüber eine Eiche stehen, eine Stieleiche, ein Straßenbaum. Die wird etwa 40, 50 Jahre alt sein. Man kann daraus sehen, seit 50 Jahren ist dieser Bereich, wo dieser Baum steht, letztendlich dem Baum gegönnt. Und hier kann kein Haus gestanden haben.
Wir gehen jetzt hier rüber, gehen die große Brunnenstraße rein.
Ja, finde ich sehr schön, dass hier auch wieder ein Platz ist. Das weiß ich zu schätzen, dass es nicht so eng ist, ne? Und dass man auch Grün hat. Ja? Ich war vor vielen Jahren mal in New York. Ey, da ist mir zum ersten Mal blimmerant geworden, weil die Stadt war so voller Abgase und kein Grün. Und ich habe mich unter einen Baum dann gestellt, um mal wieder ein bisschen an Sauerstoff ranzukommen. Also das finde ich häufig, besonders auch in deutschen Städten, muss man wirklich sagen, ist viel Grünraum.
Wahrscheinlich ist es genau 12 Uhr. Jetzt hat die Kirchenglocke, da eine kleine war das, geläutet. Es gibt offensichtlich hier auch ein christliches Leben.
Ja, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich gar nicht weiß, zu welcher Konfession die Kirche gehört, weil ich bin eigentlich an dieser Kirche immer nur vorbeigefahren, habe nie geguckt, zu welcher Konfession sie gehört.
Guten Tag, wir haben uns gefragt, ob das eine katholische oder eine evangelische Kirche ist.
Das ist hier eine katholische Kirche, die St. Marienkirche, ja, und die war jetzt vor ein paar Tagen, 125 Jahre steht das Gebäude, ne? Ist aus einer Scheune hervorgegangen worden. Ne? Das war das Wohnhaus da gewesen. Ne? So hat sich das hier entwickelt. Ne?
Und Sie sind der Pfarrer?
Ich bin Ruheständler inzwischen, ne? Aber tu noch hier mit. Ne? Ja? Ne? Und übermorgen werde ich 76, siehst du wohl.
Das ist so mein Tätigkeitsbereich, so, wo ich täglich arbeite. Ich komme kaum mehr aus dem Viertel raus, also zum Arbeiten, weil ich meine Hauptkunden hier im Viertel habe. Man merkt halt auch, hier sitzt das Geld. Die Leute besitzen hier alle große Eigentumswohnungen. Zum Großteil sind es Lehrer, die vor 30 Jahren billig sich schöne große Wohnungen gekauft haben. Ja, das sind schon so, würde ich sagen, 80 bis 120 Quadratmeter Wohnungen und total unterschiedlich eingerichtet. Das ist ja das Schöne als Handwerker. Man guckt so in die Lebensbereiche so seiner Mitbürger rein. Dadurch fühlt man sich, glaube ich, auch anders verbunden, praktisch zum Viertel, weil man weiß, wie es hinter den Fassaden ausschaut.
Ich habe hier als Jugendlicher Zeitung ausgetragen, genau hier. Ich musste immer kassieren. Ich war sehr viel in den Wohnungen. Es gab noch sehr viele Wohnungen, wo die Toiletten im Treppenhaus waren. Das war ein echter Arbeiterstadtteil hier. Es haben sehr viele Ausländer hier gewohnt. Ja, heute... Viele Leute können sich hier die Mieten nicht mehr leisten und wohnen deshalb in der Peripherie von Ottensen.
Die Veränderung ist schon brutal, nur das ist ein schleichender Prozess. Wenn ich früher hier entlang gegangen bin, alle 30 Meter, hallo, hallo, hallo und kurzer Austausch. Und heute ist es so, ich kann hier einen ganzen Tag rumlaufen und treffe nicht einen Bekannten mehr. Ich frage mich dann oft auch, wo sind die abgeblieben? Die haben sich nicht verabschiedet, die haben nicht Tschüss gesagt, sondern sind einfach von heute auf morgen verschwunden. Es wird einsamer hier.
Kennen Sie diese Laterne da mitten auf dem Bürgersteig?
Ja, da gibt es einige. Deswegen, ja, versuche ich immer schon rechtzeitig auszuweichen. Die hat jetzt auch schöne Papierbeklebungen außenrum, dass, wenn die jetzt grau wäre. Also hätte ich wirklich ein Problem, ich würde sie nicht so wahrnehmen. Hängt aber auch immer von dem Gegenlicht ab. So. Aber früher bin ich voll mit dem Kopf auch vor solche Pfähle gelaufen. Ne? Das war nicht so eine schöne Erfahrung. Man wird vorsichtig mit der Zeit und prägt sich das ein. Es gibt einige, also das ist ja ein guter Meter von der Bordsteinkante entfernt, mitten drauf.
Was sagen Sie zu dieser Laterne, die mitten auf dem Bürgersteig steht?
Naja, die ist da stehen geblieben, nehme ich mal an. Die hat man da nicht hingestellt. Die war schon da. Die ist, glaube ich, viel länger da als der Trottoir und die Straße. Also stelle ich mir so vor. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man die da hingestellt hat. Oder die ist ganz neu hingestellt, damit diese, die so in ihre Handywelt völlig abtauchen, was zum Gegenlaufen haben.
In Shanghai gibt es Wege, wo nur Handy- oder Smartphone-Besitzer langlaufen. Das sieht man ja häufig, die gucken gar nicht auf den Weg, die gucken auf ihr Smartphone. Da rennt man dann gegen. Ne?
Das ist, fällt mir jetzt gerade auf, das ist ja ganz ungewöhnliche Fenster hier. Ne? Die sehen ja uralt aus, Holzfenster, so mit Lamellen zwischendrin. Und die sind total, die muss man natürlich pflegen, und die sind total runtergekommen. Also, ja. Und hinten dran dicke Vorhänge. Wer mag sich dahinter verbergen?
Niemand. Kann mir nicht vorstellen, dass da jemand wohnt. Die Vorhänge sind auch so, als wenn das Gelsenkirchen wäre hier, Ruhrgebiet, und der Kohlestaub hängt da drin. Die Fenster sind so unbehandelt, ich glaube, da wohnt keiner. Da würde ich gerne ins Treppenhaus gucken, ob Parterre ein Namen steht oder irgendwie ein Hinweis. Ich glaube, da wohnt keiner.
Sollen wir das machen? Die Tür ist ja offen.
Ja, gerne. Doch, hier steht Name an der Tür. Hier wohnt einer. Ein Mann, ja, und ich, also auch als wir ins Treppenhaus gingen, war das ganz feucht, fand ich. Und ich glaube, man, so sah das dann auch aus mit den Gardinen, dass das nicht sehr gesund ist. Die Wände, alles nass. Blasen, der Putz schlicht Blasen, abgeblättert. Wahrscheinlich ist es sehr, sehr geringe Miete hier. Zwei Toiletten auf der Zwischenetage, da drüber auch, ja, genau. Das sind dann noch so Wohnungen, die bestimmt ganz wenig kosten. Und wenn man aus gutem Grund sagt, das reißen wir mal ab und bauen was Neueres hin, verlieren auch Menschen den Wohnraum, den sie bezahlen können noch. Ne?
Zwei Dinge fallen mir auf. Einmal an mir selbst, dass ich schon ewig und oft daran vorbeigegangen bin an diesem Haus, aber mir nie aufgefallen ist, dass die Fenster dort völlig verfallen sind, nicht angestrichen. Ich schätze, da ist 40, 50 Jahre nichts gemacht worden. Und was noch auffällig ist, es gibt Text auf dieser Wand, kann ich nicht genau identifizieren. Ein Wort sehe ich da, Lüge, sagt man jetzt nichts. Aber sonst findet man hier in Ottensen relativ wenig Häuser, die besprüht sind.
Und das geübtere Auge kann da vielleicht ein bisschen nachhelfen. Man kann schon auch so Sachen erkennen, dass was hier jetzt natürlich das etwas schwieriger macht, das Erkennen ist, dass viele der Graffiti-Buchstaben auch einfach nur aus einer Outline bestehen und gar nicht ausgefüllt wurden. Man hat etwas irgendwo angeschrieben, ob es jetzt der eigene Name ist oder irgendeine Parole. Zum Beispiel hier drunter sieht man auch sehr, sehr schön in einer gelben, dünnen Graffiti-Linie, wahrscheinlich mit einem Skinny Cap gesprayt, den Schriftzug Hardcore, wobei beim Hardcore das schlussendliche E fehlt. Das finde ich ist auch immer so ein besonderes Schön, wenn halt man so Rechtschreibfehler halt in solchen Sachen erkennt. Das gibt in sowas sehr Menschliches. So. Da hat jemand, wusste vielleicht nicht, was er schreiben soll, dachte sich so, ja, das ist Hardcore. Das klingt doch schmissig. Ja, und dann sowas halt, finde ich, gehört einfach zusammen. Es ist halt einfach dieses, was ich daran so mag, dass es halt eben nicht perfekt ist.
Sind wir ein Stück die große Brunnenstraße Richtung Süden gegangen. Jetzt biegen wir wieder haarscharf links ab. Und zwar müsste das die Eulenstraße sein.
Die Eulenstraße ist eben eine der beiden großen Durchgangsstraßen von Ottensen. Die Straße selber ist noch geprägt, natürlich auch wieder von parkenden Autos. Aber es gibt einen Fahrradrandstreifen, der also ausschließlich für Radfahrer gewidmet sein soll. Aber wie man sieht, fahren die Autofahrer auch dort. Wir sehen aber auch, es gibt hier auch teilweise Geschäfte im Erdgeschossbereich, aber halt auch wieder hier diese alten, sehr schönen meist renovierten Wohnhäuser mit Stuck und sogenannte Altbauten, die offensichtlich auch sehr beliebt sind, obwohl man hier an der Hauptstraße wohnt. Aber da findet das Leben wahrscheinlich wiederum auch eher im Hinterhof statt. Im Vorderbereich sehe ich hier überhaupt gar keine Balkons. Die werden dann aber wahrscheinlich zum Hinterhof orientiert sein.
Das waren jetzt wieder ganz klar mehr die verkehrsbedingten Gerüche, Abgase. Ein LKW kam auch gerade vorbei mit Dieselgeruch. Also diese Kreuzung ist, würde ich sagen, weniger geeignet für ein Straßencafé, oder weil es, das wäre mir zu stark von den Verkehrsgerüchen her. Menschen, nämlich nicht wahr? Okay. Leichter Müllgeruch. Nee, ist das Müll?
Ja, doch.
Mhm. Hat sich auch mit reingemischt. Diese Ecke ist für die Nase weniger angenehm. Hm?
Die Bäume haben hier ein Alter von so circa 30, 35 Jahren. Ich sehe jetzt hier Eichen. Da hinten ist ein Kirschbaum, der ist sehr viel jünger. Man sieht ihn jetzt schön mit den weißen Blüten. Und dann sind hier die Baumstandorte, hier wo die drei Eichen stehen. Die sind auch geschützt durch Poller, sogenannte Holzpoller, damit eben der gemeine Autofahrer diese Fläche nicht für sich in Anspruch nimmt. Und es ist noch mit einem Band abgegrenzt, damit man halt auch noch da nicht einfach so durchläuft. Und es ist auch schön bepflanzt mit Stauden.
Können wir uns das mal angucken? Genau.
Ja, das schauen wir uns mal an.
Ja, wunderbar. Stauden, hier ist kein Hundeklo, so kleine Schilder, kleines Vogelhäuschen, eine Kastanie, die irgendwann größer wird und sich da hoffentlich durchsetzt. Vergiss mal nicht. Wunderschön. Wunderschön. Das braucht es ja sowas. Es gibt ja so eine Bewegung richtig, ne? Gardening oder so. Die in den Städten überall so an so Flecken grün anpflanzen. Das sind meistens Anwohner, die ihr Lebensumfeld schöner gestalten. Wunderbar.
Also die eigentlich öffentlichen Raum begrünen.
Ja, genau.
Ja, schon wieder ein Punkt, der mich erschüttert. Ich bin hier auch schon x-mal vorbeigegangen und vorbeigefahren. Und mir ist diese kleine Grünfläche, die sehr auffällig ist, nie aufgefallen. Daran merke ich, dass ich nicht immer mit offenen Augen durch meinen Stadtteil gehe. Ja, ich hoffe, das ist ein Zeichen für die Tradition in diesem Stadtteil, dass die Menschen, die hier wohnen, sich ihren Stadtteil nicht kaputt machen lassen wollen.
Hinterhof ist etwas weniger romantisch, aber auch irgendwie eine völlig eigene Welt. Und wenn man auf die andere Seite guckt, sieht man plötzlich doch ein modernes Gebäude, mehrere moderne Gebäude. Also da ist die Idylle etwas der Neuzeit gewichen.
Jetzt stehen wir hier auf dem Spielplatz, der offensichtlich relativ neu erstellt worden ist. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit den neuen Wohnhäusern, die wir hier sehen. Hier haben wir wieder alte Bäume, zumindest im Randbereich. Die hat man offensichtlich erhalten. Alte Platanen, die so ungefähr 40, 50 Jahre alt sein dürften. Diesen Spielplatz auch sehr schön abschirmen von dem Verkehr aus der Eulenstraße.
Die neuen Wohnhäuser sind vor 2-3 Jahren errichtet worden. Soweit ich weiß, sind das da oben mit die teuersten Wohnungen, die es in diesem Stadtteil gerade gibt. Gerade oben das Staffelgeschoss.
Hier in der Ecke sind die schon bei 6.000 Euro angelangt. Wenn man dann noch ein Stück weiter runter geht in der Holländischen Reihe, sind die schon bei 7.000 Euro angelangt. Also ich kenne mich sehr gut aus hier mit den Quadratmeterpreisen.
Und wenn man dann an der Elbchaussee ist, welcher Bereich bewegt sich dann?
Ja, 8.000 bis 10.000. Also ja, 8.000 bis 10.000 Euro.
Also für Eigentumswohnungen, wie verhält es sich bei Mieten? Hast du da eine Idee?
Die Mieten sind mittlerweile so angelangt bei 15, 17 Euro kalt. Dann kommen noch die Nebenkosten drauf. Also man kann dann schon sprechen von 20 Euro der Quadratmeter. Das sind Gehirnchirurgen hier im Viertel. Das sind viele Leute, die bei DESI arbeiten, dann bei Airbus arbeiten. Es sind halt so neue Berufsbilder hier ins Viertel gezogen, die sehr gut verdient sind. Und für die spielt es keine Rolle, wenn eine Wohnung 2.000 Euro kostet, weil die 8.000 bis 10.000 Euro oder noch mehr verdienen.
Wir sind jetzt Eulenstraße gegangen und dann ist so eine Verlängerung, die heißt dann aber Mottenburger Tweete, also eine Fußgängerzone, die ist belegt mit Sitzgelegenheiten von Restaurants. Jetzt bewegen wir uns wieder und jetzt, oh Mann, jetzt passiert richtig was. Da wird jetzt ein alter Mann gebracht, vom Krankentransport nach Hause gebracht. Was passiert hier jetzt? Hat einen Koffer da stehen. Und da steht dann der Postbote, bringt ein Paket.
So, dann befallen wir Sie.
Ja, das sind so Schicksale, die man so sieht auf der Straße.
Tja, der kommt aus dem Krankenhaus, wie es aussieht. Und so richtig fit sah er nicht aus. So.
Bestimmt 90 Jahre, oder, der Mann?
Ja, könnte sein. Jedenfalls war mein Gedanke auch, oh, wie lange macht der noch? Wie lange ist der noch da?
Also der Herr hier, den sieht man ganz gut hier in schwarz. Der ist schon etwas älter und der hat einen ziemlichen Rundrücken oben. Da sieht man schon, dass die Wirbelsäule schon kleiner ist, weil die Beine entsprechend viel, viel länger sind. Aus Altersgründen wird einfach die Bandscheiben, werden das Wasser verloren haben und er sackt langsam zusammen, wie es ja meistens ist bei älteren Leuten, dass sie kleiner werden. Das war eben schon sehr, sehr deutlich, dass er einen runden Rücken hatte und eher der Kopf so ein bisschen Kinn nach vorne. Jetzt kommt er auf uns zu. Da sieht man es noch mal. Der ist oben schon etwas unbeweglich.
Wir biegen jetzt ein. Mottenburger Tweete heißt das hier.
Ja.
In die Bahrenfelder Straße. Und was fällt Ihnen jetzt auf, wenn Sie so diese Fassaden da angucken, von Zeichen her?
Naja, mir fällt das auf die Moschee, die ist mir schon aufgefallen. Ulu Kami. Das ist natürlich herausragend fremd von dem Ganzen, obwohl es nicht aufdringlich ist, aber es fällt mir sofort ins Auge, weil es ein aktuelles Thema ist. Ne? Diese Moscheen, was findet da statt, was wird da gelehrt? Das ist dann natürlich ein auffallendes Signal. Und dann tauchen diese Fragen schon auch auf. Welche Inhalte werden da vermittelt?
Jetzt steht im Eingang der Moschee, die ja sehr unscheinbar ist. Das ist ein blaues Schild, da steht der Name und ist eher so eine Moschee aufgezeichnet als Zeichen, wie man sie sich so vorstellt. Es ist einfach ein Wohnhaus. Mm. Und da steht jetzt eine Frau mit dem Kopftuch unten drunter.
Ja.
Wir haben heute Freitag. Ist heute der Festtag der Muslime?
Kann gut sein, ja, dass die sich heute in der Moschee zum großen Freitagsgebet treffen. Das ist das ja. Ja, das ist ja auch Zeichen, ne? Ein kulturelles Zeichen. Ich kleide mich so. Jedes Kleidungsstück ist ja auch eine Aussage. Und ein Kopftuch ist auch eine Aussage. Ne? Das assoziiert man sofort mit einer eher konservativen Auslegung des Islam. Ne? Also es ist mit Sicherheit nichts im westlichen Sinne fortschrittlich gesinnte Geisteshaltung, sondern eher so, Frau hat sich zu bedecken und bescheiden im Hintergrund zu sein.
Und die Frau, die davor steht, bettelt und sagt Salam alaikum. Das heißt, sie erwartet von den Männern, die in die Moschee gehen, dass sie was bekommen und nicht von uns. Kommt jetzt aber was von uns. Man sieht, wie die Männer sich die Schuhe ausziehen. Und dann nach links verschwinden.
Sie hat noch ein Schild da, sich.
Ach so, das heißt bitte helfen, mi bin's krank, mit G am Ende, mit Herz, Leber und Operation, danke. Ich glaube, trägt ihr Hab und Gut bei sich, sie ist sicher obdachlos. Also Mengen von türkischen oder arabischen, das kann man ja nicht unterscheiden, Männern stürmen die Moschee. Auch Kinder, auch kleine Jungs. Keine Frau, kein Mädchen.
Die Frauen stehen da drüben. Die haben doch einen eigenen Bereich.
Er als Künstler. Und Philipp ist 14 Jahre alt und Alice ist 19.
paar Mädchen, die alle Kopftücher tragen und lange Röcke anhaben, die größeren, die aber Deutsch sprechen und uns sehr angucken und sehr grinsen müssen. Kicher, kicher.
Da ist ein Schild. Da steht Spritzenplatz Wochenmarkt.
Oh, zweimal die Woche. Ja, dienstags und freitags. 8 bis 14 und 8 bis 13 Uhr. Hunde verboten, Fahrräder verboten. Ja.
Und da steht auch dann drunter so frisch, so nah, so herzlich.
Ja, das ist der Slogan. Wenn das eingelöst wird, frisch ist gut, nah ist klar, geografisch. Und wenn hier eine herzliche Atmosphäre ist, umso besser. Ja, hier werden Blumen angeboten, 1,50. Das sind das Stiefmütterchen für 2 Euro. Ja, das ist ein hartes Geschäft.
Ich gehe immer am Samstag hin zum Biomarkt. Das ist auch so ein Highlight der Woche. Und was schön ist am Biomarkt, da kennt man endlich wieder Leute, so mit denen man schon lange hier im Viertel wohnt, die man unter der Woche nicht sieht, aber die trifft man am Samstag. Und vor allem, ich treffe da viele Kunden und dadurch kriege ich auch neue Aufträge.
Das sind keine Pastinaken, das sind Petersilienwurzeln. Nein, das ist nicht.
Die sehen genau recht ähnlich aus.
Die sehen anders, ja genau.
Und wenn es hier reingeht, dann sind
es. Ja, aber es geht ja nicht rein, es geht raus. Bei allen, nein, nein, bei Pastinaken sieht das ganz anders aus.
Ich arbeite schon 10 Jahre auf dem Markt.
Ja, ich weiß es auch.
Papa! Papa, auf die Schultern!
Auf die Schultern? Jetzt sind wir wieder zurückgekehrt an der kleinen Statue vom Spitzenplatz. Ich muss sagen, so intensiv bin ich schon lange nicht mehr durch die Stadt gegangen. So langsam flaniert und mir so genau alles im Detail angeguckt. Also das war sehr aufschlussreich. Man sieht mehr.
Das ist Endmarkt, das ist der Ausklang. Ne? Die packen zusammen. Ja, das klingt ganz gut, ne? Wenn die zusammenrollen.
Kosmos Bürgersteig. Spaziergänge um den Block oder vom Aufgehen der Augen. Von Egon Koch. Es spazierten um den Block und sprachen Ulrike Bothe, Osteopathe. John Brasch, bildender Künstler. Andreas Donder, Werbetexter. Barbara Höhmberg, sehbehinderte Illustratorin. Johanna Iversen, Architektin. Holger Oehmichen, Psychotherapeut. Ingeborg zu Schleswig-Holstein, bildende Künstlerin. Gerrit Sponholz, Zeitungsredakteur, studierter Soziologe. Eberhard Steinbach, Chemiker. Norbert Stülken, Biologe. Manfred Suttkus, Maurer und Fliesenleger. Martin Tingwall, Jazzpianist und Komponist. Und der Autor. Ton und Technik Daniel Dietmann und Oliver Dannert. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.